Ja, das war doch ein schöner Start in den heutigen Abend mit dem Chorlied, was wir gerade gehört haben. Wir möchten den Sängern ganz herzlich danken, die uns heute auch noch einige weitere Lieder vortragen werden. Aber natürlich möchten wir Ihnen oder euch danken, dass ihr gekommen seid. Wir wissen das sehr zu schätzen, weil wir genau aus eigenem Erleben wissen, wie das ist, wenn man eine Abendveranstaltung ansteuert und sich eigentlich fest vornimmt, die zu besuchen, dass es ja doch immer noch Themen gibt, die einem dann einfallen. Und insofern, dass Sie hier sind, das freut uns total. Und wir sagen auch an dieser Stelle gleich dabei, das Thema, was heute vor uns steht oder auch an den beiden Abenden, waren ja gestern auch schon hier, ist ein sehr relevantes Thema für jeden Einzelnen persönlich. Und wir haben gestern auch schon darauf hingewiesen, dass jeder persönlich auch eine Entscheidung treffen muss für sich und dass das kein anderer für ihn tun kann und dass Gott auch niemanden zwingt, diese Entscheidung zu treffen, sondern die muss aus einem freiwilligen und offenen Herzen kommen. Und dafür beten wir einfach heute Abend auch, dass wir wirklich, so wie wir hier sind, die Ruhe haben, das Wort Gottes auf uns wirken zu lassen. Wir sind hier in dem Gemeinderaum Viktoriastraße 21, wo wir seit vielen Jahrzehnten sonntags und mittwochs zusammenkommen. Und trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass es uns hier, wir sind hier klar als Veranstaltungsraum, aber wir möchten nicht in erster Linie dafür werben, jetzt hier in diese Gemeinde zu kommen, sondern es geht uns eigentlich um etwas noch Höheres, nämlich um eine Botschaft, die in der Bibel ist und jeder, der eine Bibel hat, kann die nachlesen, egal in welcher Gemeinde er ist. Und es ist eine Botschaft, die sehr relevant ist, weil sie einfach wichtig ist, nicht nur für die Zeit, in der wir jetzt leben, sondern vor allen Dingen für die Ewigkeit, für die Zeit nach der Zeit. Und wir haben da gestern schon drüber nachgedacht, was das bedeutet, dass man sich in der Zeit des Lebens bewusst für Gott entscheidet, damit man eben dann die Sicherheit hat für die Zeit nach dem Tod. Und das wird heute vor uns stehen und das Thema ist ja schon sehr auf den Punkt gebracht, möchte ich sagen. Ich freue mich an diesem Thema, weil es einfach auch von der Formulierung einfach ganz gut ist, auch zu dem Thema passt. Dein Leben im Landeanfluch, wo landest du? Und wir freuen uns insbesondere, dass Marcel Winterhoff heute hier ist als Referent. Er kommt aus Hagen. Ich sage das jetzt einfach mal so, vielleicht jetzt auch gleich selber dich kurz vorgestellt, aber kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ein Glaubensbruder und auch Freund, den wir schon lange kennen, der mitten im Leben steht und dem es trotzdem ein großes Anliegen ist, diese Botschaft weiterzugeben. Wir haben uns gestern daran erinnert, es ist der Auftrag für diejenigen, die Gott angehören, die also wirklich wiedergeborene Christen sind, diese Botschaft weiter zu sagen, durch die Verkündigung, so wie heute Abend beispielsweise. Und die Basis oder die Grundlage der Aussagen, die getroffen werden, die sollen basieren auf der Bibel, auf dem Wort Gottes. Weil sonst wird es schnell willkürlich. Was sollten wir ihnen für eine Botschaft geben? Aber das, was in diesem Buch steht, und es geht nicht nur um ein Buch, sondern es geht um das Buch der Bücher, das ist einfach für uns bindend, das erkennen wir als Gotteswort an, was ja für uns Menschen aufgeschrieben hat und was über viele Jahrhunderte, Jahrtausende besteht. Und insofern möchten wir darum bitten, dass einfach die Herzen heute dafür offen sind, sich das anzuhören und darüber nachzudenken, was Gott uns in seinem Wort sagt. Wir haben draußen, wie Sie gesehen haben, vielleicht einen Büchertisch und wir haben auch einige Dinge, die wir Ihnen gerne mitgeben möchten hinterher noch. Sie dürfen sich dort frei bedienen. Wenn im Laufe der Stunden Fragen vielleicht aufkommen, wo Sie sagen, da würde ich ganz gerne mal drüber sprechen, dann sind Sie also herzlich eingeladen, im Anschluss an den Vortrag und an den Abend noch zurückzubleiben. Wir haben hinten auch einige Getränke und auch ein paar Snacks aufgebaut, sodass niemand sofort gehen muss, sondern wir einfach auch noch Zeit haben zu sprechen und auch in Einzelgesprächen vielleicht die eine oder andere Frage zumindest zu versuchen zu beantworten. Ja, so möchten wir uns, so wie wir es gewohnt sind, am Anfang einer Stunde Gott auch im Gebet anbefehlen. Wir tun das, indem wir frei und so wie es uns ums Herz ist, zu ihm sprechen im Gebet und ich möchte bitten, wem es möglich ist, doch dazu mal aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass wir diese Zeit, diese Gelegenheit an diesem Abend haben, um noch einmal dein Wort zu öffnen, um daraus zu lesen und auch darüber etwas zu sagen und darüber nachzudenken. Und wir danken dir, dass wir das hier in unserem Land in Freiheit tun können und dass wir nun auch die Ruhe haben. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns das doch auch heute Abend gibst, dass wir ungestört sind, dass wir in Ruhe darüber nachdenken, was du uns sagen möchtest, dass wir dafür offen sind, damit doch wirklich dein Wort unsere Herzen erreicht. Nicht nur unseren Kopf, unseren Verstand, sondern vor allen Dingen unser Herz, von wo aus doch alle Entscheidungen auch ausgehen. Und wir möchten dich bitten für Marcel, dass du ihm die Kraft gibst, auch nach diesem Arbeitstag, dass er doch die Freudigkeit hat zur Verkündigung und uns Zuhörenden kannst du doch auch die Frische geben, dass wir dabei nicht müde werden, sondern dass wir wach bleiben und doch wirklich offen sind für das, was du uns sagen möchtest, damit doch wirklich noch Entscheidungen geschehen können für dich. Amen.
Amen.
Sie können sich wieder setzen. Wir hören jetzt noch ein Chorlied und dann wird Marcel das Wort ergreifen. Und wir freuen uns darauf und nochmals vielen Dank, dass Sie hier sind.
Thank you. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön für die schönen Lieder und für das herzliche Entree. Die Überschrift macht schon deutlich, dein Leben im Landeanflug, wo landest du? Dass ich vorhabe, den Vortrag im Du-Stil zu machen. Nicht, weil ich die alte Schule nicht kennte, sondern weil die Bibel ein unheimlich persönliches Buch ist. Die Bibel, wenn ich die Bibel lese, dann meint sie vor allem mich. Und wenn wir heute Abend zusammen Bibel lesen, dann meint sie immer noch mich und dich. Und das ist etwas, was ich auch sehr schätze an meinem Gott, dass er ein nahbarer Gott ist. Ein persönlicher Gott, der Interesse an mir hat, der nicht weit weg ist. Ich bin nicht per sie mit ihm, ich bin per du. Und deswegen erlaube ich mir das. Ich hoffe, du hast ein wenig Zeit mitgebracht, damit wir uns nachher noch austauschen können und dann weiß ich auch wieder, wie ich mich zu benehmen habe in dem Stil. Dein Leben im Landeanflug. Wo landest du? Wie kommt man da drauf? Ich würde das gerne kurz mal so ein bisschen aus dem Sprachgebrauch herführen. Es ist ja durchaus so, dass wir sagen, das Leben vergeht wie im Flug. Und ihr werdet erstaunt sein, da gibt es eine Aussage in der Bibel, im Wort Gottes, die ist 3.500 Jahre alt. Da hat ein Mann das schon festgestellt, die möchte ich gerne vorlesen, aus Psalm 90. Mose, ein Mann Gottes, der kommt genau auf diesen Trichter. Ich lese mal Vers 10. Die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Hätte man nicht erwartet, dass man vor 3.500 Jahren schon so einen Eindruck hat. Ich hätte gedacht, es ist so die letzten 40, 50 Jahre gewesen, dass das Leben so eine Fahrt aufgenommen hat. Aber auch Mose hatte schon ein Empfinden dafür. Und vielleicht ist es ja so, dass du heute Abend hier sitzt und denkst, tja, da muss ich ihm recht geben, das Leben ist wirklich an mir vorbeigeflogen, wenn ich zurückgucke. Und wenn ich mal gucke, wie viel Zeit bleibt mir denn vielleicht wahrscheinlich noch, dann bin ich tatsächlich im Landeanflug. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wo lande ich eigentlich. Vielleicht sagst du aber auch immer, das passt nicht auf mich. Ich bin überhaupt nicht im Landeanflug, ich habe einen totalen Höhenflug. Mein Leben, da passt ein Rädchen ins nächste. Es greift ein Bereich in den nächsten und ich denke überhaupt nicht an Landung. Ich bin im besten Alter. Ich möchte ja auch ein Wort sagen. Ein Mann Gottes, David, noch keine 30 Jahre alt, als er das zu seinem Freund Jonathan sagt, nämlich nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Und wir alle kennen Personen, manchmal sehr nah, manchmal etwas weiter weg, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Das braucht uns nicht per se Angst machen, aber es ist doch so, weil wir nie wissen, wann wir zu gehen haben, dass wir im Zweifelsfall immer im Landeanflug sind. Wenn wir bei dem Sprachgebrauch noch etwas bleiben, dann kennen wir auch Menschen, von denen würden wir sagen, die sind abgestürzt. Stell dir vor, ein blauer Himmel, eine Propellermaschine und plötzlich fällt ein Propeller aus. Und die Maschine gerät ins Trudeln. Und man sieht so richtig, wie der Pilot versucht, die Maschine wieder in die Gerade zu bekommen. Aber die Trudelschiene geht immer weiter und plötzlich knallt sie mit voller Wucht auf den Boden auf. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass du sagst, ja, so ein Bruchpilot bin ich auch. Ich stehe eigentlich vor meiner Lebensmaschine und ich wüsste überhaupt nicht, wie die wieder ans Laufen kommt. Der Funkkontakt zum Tower ist total abgebrochen. Dann möchte ich dir sagen, dann ist das ein guter Abend für dich. Weil ich dir aufzeigen möchte, wie du wieder an Höhe gewinnen kannst. Ich möchte dir auch gerne aufzeigen, wie du deine Blackbox, also das, wo alles aufgezeichnet ist in deinem Leben, Dinge, für die du dich vielleicht schämst, Sachen, die vielleicht dein Ehepartner nicht einmal weiß, wo du denkst, meine persönliche Lebensblackbox, die darf nie gefunden werden, wenn die ausgelesen wird. Dann möchte ich aufzeigen, dass es einen Platz gibt, wo diese Blackbox resettet wird, auf Null gesetzt. Mit meiner Blackbox ist das passiert. Es gibt auch manches, wofür ich mich richtig zu Tode schämen würde, wenn es hier offenbar werden würde, aus meinem Leben. Und trotzdem weiß ich, dass die einfach auf Null gesetzt worden ist. Und das möchte ich dir gerne zeigen. Diesen Abend kannst du so als Zwischenlandung betrachten. Keine Notlandung, ja? So wie ich das mal erlebt habe, ich bin kein Vielflieger, aber ich war mal auf einem Langstreckenflug und plötzlich unterbrach der Pilot den Langzeitspielfilm und sagte, er müsse mal kurz zur Unterbrechung machen, er hätte eine ernste Mitteilung zu machen. Sie hätten eine Rauchmeldung im Cockpit. Pause. Ja, das Erste, was man macht, ist zu gucken, gibt es hier irgendwo ein Eiland, wo diese Maschine vielleicht so eben noch runterkommen könnte. War aber nicht. Wir waren mitten auf dem Meer. Und nach der Pause sagte er, das heißt, dass jemand auf dem Klo geraucht hat. Ja, da fiel uns mal eben das Herz in die Hose und rutschte langsam wieder hoch. Ja. Auf dem gleichen Flug war es allerdings auch so, dass er sagte, ich muss Sie nochmal unterbrechen. Wir haben jetzt seit einer Stunde ungefähr einen Kabelbrandgeruch im Cockpit. Und wir haben jetzt noch eine Stunde zu fliegen, aber so recht trauen wir uns nicht weiter zu fliegen. Wir haben eine Ahnung, wo es herkommen könnte. Und dann sind wir tatsächlich notgelandet, auch wenn es keine klassische Notlandung war. Er sagte, macht sich keinen Kopf, wenn jetzt die Landebahn so präpariert ist, wie halt bei einer Notlandung, auch wenn wir dafür keine Veranlassung sehen. Aber das ist heute Abend nicht. Heute Abend ist wie eine Zwischenlandung. Und du darfst das so werten, als wenn der Tower mal gerne wieder einen Funkspruch in deinem Lebenscockpit loswerden würde. Und bislang hast du immer auf Stumm gestellt. Und ich wünschte mir von Herzen, dass du heute Abend mal etwas auftrieben würdest. Um zu sehen, ob Gott dir nicht persönlich wirklich was in deinem Leben zu sagen hat. Die Deutsche Flugsicherung, das war mir auch nicht bewusst, die kümmert sich um die ca. 10.000 Flüge im deutschen Luftraum am Tag. Flugzeuge in der Luft. Und nichts, was ein Pilot tut, ist nicht abgesichert von der Deutschen Flugsicherung. Das heißt also, der lässt kein Triebwerk an, auch nicht im Stehen, ohne dass er die Freigabe von der Deutschen Flugsicherung hat. Er fängt nicht an zu rollen, ohne dass er die Freigabe von der Deutschen Flugsicherung hat. Alles ist abgesichert durch die Deutsche Flugsicherung. Und als ich mich mit dem Thema ein wenig auseinandergesetzt habe, da habe ich mir einen Clip angeguckt von der Deutschen Flugsicherung. Und die endete wie folgt. Die Deutsche Flugsicherung, weil der Himmel uns braucht. Und heute Abend ist auch so ein Flugsicherungsabend. Nicht, weil der Himmel uns braucht, sondern weil wir den Himmel brauchen. Flugsicherung heute Abend, weil wir den Himmel brauchen. Ich würde dir gerne einmal im Kurzen den Frankfurter Flughafen in Zahlen vorstellen. 2018, 70 Millionen Passagiere durch die Abfertigungshallen circa des Frankfurter Flughafens. Das Ganze bei circa 512.000 Flugbewegungen. Das sind also ungefähr 78 Flüge die Stunde. Runtergebrochen bedeutet das, alle 1,3 Minuten ein Start, eine Landung. Über 10.000 Passagiere in der Stunde. Wenn man das auf die 18 Flugbetriebsstunden, die der Frankfurter Flughafen hat, hochrechnet, ist das zweimal Castrop-Rauxel an einem Tag. Da ist uns klar, dass ohne Tower nichts funktioniert. Wir würden es auch als, ich sage mal, absoluten Hirnriss beurteilen, wenn ein Pilot plötzlich, ohne dass er die Freigabe hat, aufs Rollfeld fliegt, sich in Startposition bringt und startet. Oder wenn ein Pilot ankäme und die falsche Landebahn nähme, die ihm nicht zugewiesen worden wäre. Wir würden sagen, dass der Mann riskiert sein eigenes und das Leben seiner Passagiere. Dem gehört sofort die Fluglizenz entzogen und gegebenenfalls eingebunkert, weil es einfach viel zu gefährlich ist, dass so ein Mann im Cockpit sitzt. Zum Vergleich, der Lebensflughafen Erde. 7,7 Milliarden Menschen, jeden Tag ca. 370.000 Starts. Man könnte auch Geburten sagen, das sind 258 die Minute. Das ist ungefähr 5-mal Castrop-Rauxel an einem Tag. Landungen 150.000, 104 die Minute. Verhinderte Starts, ca. 86 die Minute, 125.000 Abtreibungen pro Tag weltweit. Von den 150.000 Landungen landen ungefähr 2.200 ohne Landeerlaubnis. Selbstinitiierte Landungen. Das sind 1,5 Menschen die Minute. Die relativ kurze Zeit, die wir hier verbringen, 90 Menschen, die sich das Leben nehmen. Wahrscheinlich mehr als hier im Saal sind. Wir merken, Frankfurt ist dagegen ein Kinderspielplatz. Und jetzt sag mal ehrlich, uns ist doch allen klar, da würden wir sofort Einigkeit drüber bekommen, dass in Frankfurt ein Tower notwendig ist. Und dann sagen wir hier auf der Erde, brauchen wir keinen Tower. Dann sagen wir, hier kann jeder machen, was er will. Das ist doch bei den Zahlen, die ich gerade mal vorgestellt habe, eine Unmöglichkeit. Wenn man das sich mal in ganz Ruhe überlegt. Und du weißt doch auch, dass auch in deinem Leben es Momente gegeben hat, wo du den Eindruck haben musstest, jedenfalls war das nicht mein Verdienst, dass es gerade noch mal gut gegangen ist. Dabei sehen glückliche Umstände eigenen Verdiensten zum Verwechseln ähnlich. Oftmals klopfen wir uns im Nachgang auf die Schulter, obwohl wir besser wissen müssten, dass vielleicht jemand da war, der seine Hand über uns gehalten hat. Mit diesem kleinen Entree und den Bildern, die ich gemalt habe, möchte ich dich gerne mitnehmen in eine biblische Geschichte. Du musst dir vorstellen, ein Ehepaar im Höhenflug. Alles Bombe. Die Umstände kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schön. Und auch eine exzellente Funkverbindung zum Tower. Mit Gott im Gespräch. Und es gab da einen Punkt, da hat Gott gesagt, pass mal auf, das wird genauso weiterlaufen, du brauchst dir keine Sorgen machen, die Umstände exzellent. Der Höhenflug, durchgängig. Mit einer Bedingung, dass ihr das macht, was der Tower sagt. Weil der Tower weiß, was gut für euch ist. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr sofort im Sinkflug. Ist sofort der Point of No Return, der Punkt ohne Wiederkehr, erreicht. Und in so eine Geschichte möchte ich dich gerne mitnehmen. Ich lese aus 1. Mose 3. Für Erstbibelleser oder solche, die das vielleicht nicht so viel gewohnt sind, mag der Text nicht unbedingt in allem sofort zugänglich sein. Ich versuche dich nachher mitzunehmen. Ich möchte aber ein kleines Wort hier zu diesem kleinen Büchlein sagen. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hier rausgehst. Aber ich habe eine Bitte. Dieses Wort beansprucht für sich Gottes Wort zu sein. Ich bin da fest von überzeugt. Ich liebe dieses Buch. Das ist ein Buch, was mir immer die Wahrheit sagt. Es hat mich noch nie belogen. Es ist kleingedruckt, ohne kleingedruckt. Die sprichwörtliche Waschmaschine findest du hier drin nicht. Und ich habe einfach die herzliche Bitte, es gibt einen Bibelvers in Malachi 3, da sagt Gott, prüf mich doch, ob ich dir nicht die Fenster des Himmels auftun werde und dich segnen werde bis zum Übermaß. Ich habe die herzliche Bitte, probier das einfach aus. Nimm dir ein neues Testament, deine Bibel, was auf dem Büchertisch liegt. Nimm die mit. Und prüf Gott, stell Gott auf die Probe, ob er sein Wort hält oder nicht. Und ich garantiere dir, wenn du das offenherzig tust und Gott die Chance gibst, in dein Leben hineinzusprechen, denn das hat er mit diesem Flugbuch vor, dann garantiere ich dir, wird er auch zu dir sprechen. Ich lese aus 1. Mose 3, ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Gottes, des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Der Mensch sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Dann Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Soweit das Wort Gottes. Wir haben hier eine Situation, die du vielleicht kennst aus dem Religionsunterricht und irgendwie mal gehört. Adam und Eva kurz nach der Schöpfung. Ja, der Schöpfungsbericht ist kurz davor. Ja, sagst du Schöpfungsbericht, junger Mann, da sind wir echt weiter mittlerweile. Und deswegen lasse ich da mal kurz eine Geschichte einfließen. Ich habe überlegt, wo kommt das Wort Schöpfer noch so vor? Wir kennen das, und mir ist Modeschöpfer eingefallen, ja. Die sind doch schöpferisch tätig. Daher kennen wir das. Und jetzt stell dir mal vor, du bist bei so einer Veranstaltung, wo Kleidung vorgestellt wird. Du hast nicht so viel Ahnung davon, aber du sitzt im Publikum und guckst dir das an. Und siehe da, selbst du stellst fest, Mensch, hier war einer am Werk, der hat es echt drauf. Also das geht eigentlich jedem so richtig gut ein, was du da zu sehen bekommst. Und irgendwann fragst du so deinen Nachbarn, der sieht aus, als hätte er Ahnung, sag mal, wer ist denn der Modeschöpfer? Und der sagt dann, ja, pass auf, das kann ich dir sagen, das ist eine lustige Geschichte. Also hier ist ja immer, hier sind ja immer wieder solche Vorstellungen und oben hängen die ganzen Klamotten. Und da war auch immer so eine Kiste, stand da. Ja. Keiner wusste, was da drin war, aber die steht da schon seit Jahren. Und als mal wieder so eine Veranstaltung vorbei war und die Leute oben waren, da hat es auch immer geknallt und die Kiste ist auseinandergeflogen. Und das sind jetzt die Klamotten, die hier vorgestellt werden. Ja. Da würdest du auch sagen, Moment, also so einfach kann es ja nicht sein. Und jetzt möchte ich einfach mal sagen, wenn du in die Schöpfung reinguckst, dann glaubst du doch wohl selber nicht, dass das einfach so entstanden ist. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da brauchst du mehr Glauben für, als an einen Schöpfergott. Und dieser Schöpfergott hatte, das wird immer wieder bestätigt, alles gut gemacht. Richtig gut. Perfekte Umstände für uns Menschen. Und hatte dieses erste Menschenpaar in diesen Garten gesetzt, hatte ihm Aufgaben gegeben, das heißt Erfüllung, hatte dem Adam seine Frau gegeben, damit sie zu zweit waren, weil er gesagt hat, es ist nicht so ganz gut, wenn sie alleine sind, wenn der Adam alleine ist. Und dann hat er diesen Baum gesetzt und hat gesagt, pass mal auf, davon isst du bitte nicht. Wie so eine Cockpit-Anweisung. Tu das nicht, denn wenn du das tust, dann musst du sterben. Und das scheint mir eine Zeit lang gut gegangen zu sein. Aber dann tritt plötzlich jemand auf den Plan, der sieht so ähnlich aus, als wenn er auch aus dem Tower wäre. Und jetzt ist die Frage, wem gehorchen wir denn eigentlich? Und das war auch hier die Frage. Und die erste Frage, die er stellt, war, hat Gott wirklich gesagt? Und mal ehrlich, das kennst du doch, oder? Wenn ich das aus der Bibel vorlese. Kommt nicht vor, hat Gott wirklich gesagt. Das ist die ureigenste Frage. Hiermit sät der Teufel, ich bin davon überzeugt, dass es einen Teufel gibt, Zweifel. Kleine Episode dazu. Damit du auch weißt, dass man das nicht einfach nur so daher sagt, ja. Ein Bücherstand in Sieben. Und ein dunkel gekleideter junger Mann kommt vorbei. Und er löst seinen Gürtel vor diesen Glaubensbrüdern, die da steht, und dieser Gürtel ist eine Kette. Und da sage ich, ich will euch mal was sagen. Mit dieser Kette bin ich an den Teufel gebunden. Ich sage euch, es ist ein schrecklicher Vater. Glauben wir nicht, dass das ein Spaß ist. Glauben wir das bitte nicht. Sondern wie hier geht es tatsächlich um Leben und Tod, und diese Toweranweisungen von Seiten des Gegenspielers Gottes sind genau das Gegenteil von dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Er sagt nämlich, ihr werdet überhaupt nicht sterben, sondern ganz im Gegenteil, Gott hat dir etwas vorenthalten. Wenn ihr nämlich davon essen würdet, dann wärt ihr wie Gott. Das ist etwas, was uns im Menschen leider drin liegt. Ja, so wie auch der Fluch des Todes seither auf uns liegt. Das müssen wir doch klar sagen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jedes Mal, wenn du auf einer Beerdigung bist, dann weißt du, genau so sieht es aus. Du weißt das auch mit dir selbst. Ob du gerade im Landeanflug bist oder nicht. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, da wirst du sterben. Es gibt da keine andere Möglichkeit. Und die Bibel macht das deutlich. Ja, es gibt einen Lohn für Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weißt du, er kann dir das unheimlich schön und schillernd vorstellen. Das war auch hier so. Eva merkte, meine Güte, gerade dieser Baum, ja, der ganze Garten voll Baum, spielt keine Rolle, aber das sah begehrenswert aus. Und auch dieser Gedanke zu sein wie Gott, das war etwas, was sie gejuckt hat. Und das juckte uns ein Stück weit auch. Aber diese Medaille hat immer eine Kehrseite. Und wer ehrlich zu sich selber ist, der weiß auch, immer dann, wenn ich auf etwas, ich mache mal ein Beispiel, einen Seitensprung, der mag im ersten Moment schillernd aussehen, genau das, wo du denkst, dass du es brauchst. Aber wie viele Ehen und Familien hat er schon kaputt gemacht? Am Ende steht man vor dem Scherbenhaufen seines Lebens, weiß nicht mehr vor und nicht zurück und wünschte sich, man könnte es rückgängig machen und kann es nicht. Das ist immer dann, wenn wir die Kehrseite der Medaille außer Acht lassen. Auch heute Abend wird das so sein, dass das, was ich sage, in dir vielleicht einen Widerspruch hervorruft. Und da darfst du einfach sicher sein, wenn Gott einen Funkspruch in dein Lebenscockpit absetzt, dann wird es einen Widerspruch geben. Weil es jemanden gibt, der ein Interesse daran hat, dass du diesem Funkspruch nicht gehorchst. Es wird einen Widerspruch geben. Und du siehst hier, was passiert. Adam und Eva erkennen, dass sie unbekleidet sind. Und das macht die Bibel auch deutlich. Ja. Sie sagt, dass alles bloß und aufgedeckt ist vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, über diesen Vers. Ja, denn wir sind ja, wir neigen ja dazu, dass wir einander was vorspielen. Das ist irgendwie so in uns drin. Dass wir eine Maske aufziehen und weißt du, Gott kann ich nichts vormachen. Denn wenn ich es könnte, sage ich dir auf den Kopf zu, ich würde es tun. Und deswegen bin ich total froh, dass vor Gott alles aufgedeckt ist. Ihm kann ich nichts vormachen. Und du auch nicht. Und die Problematik ist, wenn du etwas hast, was noch zwischen dir und Gott steht, und das ist die Sünde. Wir haben ja gelesen, deine Nachkommenschaft etwas weiter. Das heißt also, seit Adam, wir sind ja alle hinterher, sind wir einfach in dieser Nachkommenschaft verhaftet. Und dementsprechend auch Sünde. Jeder von uns hat etwas auf dem Kerbholz. Da gibt ja, da werden wir uns auf ihren Saal auch sofort drüber einig werden. Und das trennt uns von Gott. Das will ich dir auch deutlich machen. Stell dir vor, du hast einen guten Freund, eine gute Freundin, wie auch immer, und der hintergeht dich in einer Sache. Er weiß aber nicht, dass du das gemerkt hast. Und tut so, als wenn nichts wäre. Aber du weißt das. Und du kannst nicht so tun, als wenn nichts wäre. Warum nicht? Weil etwas zwischen euch steht. Das ist doch im Menschlichen ganz normal. Sobald etwas zwischen uns steht, muss das erst geklärt werden, sonst gibt die Verbindung nicht mehr das her, was sie vielleicht einmal hergegeben hat. Und da müssen wir nicht glauben, dass das bei Gott anders wäre. Ja. Wir sind aber manchmal so, wir lügen uns einen in die Tasche. Wir sagen, damit Gott, da werde ich schon klarkommen. Da werde ich mal sagen, hier ein bisschen rechts, ein bisschen links und dann schaukel ich mich da so durch. Aber hört mal, wenn wir das im persönlichen Gefüge schon nicht hinbekommen, wenn was zwischen uns steht, wie glauben wir denn dann, dass wir das Gott gegenüber tun können, der heilig, gerecht ist, sündlos, der mit Sünde nichts am Hut hat und auch sagt, pass mal auf, Sünde kommt mir nicht in den rein. Und solange wir Sünder sind, im Sinne von ungeklärte Dinge, die zwischen Gott und uns stehen, da ist einfach klar, der Landeanflug landet nicht im Himmel. Das macht die Bibel unmissverständlich deutlich. Das liebe ich auch so sehr an der Bibel, weil sie einfach klar ist. Ja? Sie belügt eigentlich. Ich lese einen, den ja, wahrscheinlich bekanntesten Vers aus der Bibel vor. Johannes 3, Vers 16. Schon da wird deutlich, die Bibel ist ein ausgewogenes, aber immer sehr klares Wort. Und zwar, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Das wollte ich sagen. Nicht verloren gehe. Also die Bibel macht deutlich, man kann tatsächlich verloren gehen. Ist nie der Wille Gottes gewesen, bis heute nicht. Und deswegen gibt es auch diese Veranstaltung heute Abend. Er möchte das nicht. Er wünscht sich so sehr, dass du einfach dein Herz mal aufmachst für seine Botschaft. Adam und Eva verstecken sich, haben sich Schurze gebastelt. Weißt du, was das ist? Das ist Religion. Und ich bin so froh, dass ich keiner Religion angehöre. Religion ist immer, ich muss irgendwie was machen, um eventuell angenehm zu werden vor Gott. und das liegt uns im Herzen. Wir wünschen und sehnen uns nach Frieden mit Gott. Das ist etwas, was im ureigensten Interesse des Menschen liegt, weil wir diese Verbindung eben gekappt haben, weil wir der Toweranweisung nicht gehorcht haben, weil die Funkverbindung kaputt gegangen ist und wir wünschten uns, dass das wieder repariert ist. Und wir merken aber, wir kriegen das nicht auf die Kette. Und dann fangen wir an, uns Schutze zu basteln, als wenn wir glaubten, dass Gott das interessiert. Und wir sehen das auch, obwohl sie sich ja anscheinend bekleidet haben und Gott in den Garten kommt und die Frage stellt, wo bist du? Da kommt die Antwort, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Ja, Moment mal, Adam, ihr habt euch doch bekleidet. Weißt du, vor Gott wird alles offenbar. Glauben wir nicht, dass wir mit ihm irgendwie, ich sag mal so, nonchalant ins Reine kommen können. Das wird uns nicht gelingen. Und wir werden auch ihm gegenüber sofort feststellen, dass wirklich alles bloß und aufgedeckt ist. Gott hatte gesagt, dann werdet ihr gewisslich sterben. Und es wäre sein gutes Recht gewesen, an dieser Stelle einfach einen Cut zu machen. Und das sofort auszuführen, was er ja gesagt hat. Seht mal, wenn ein Pilot im Landeanflug ist und ihm wird gesagt, hör mal, die Landebahn 4 ist deine Bahn, die ist frei, da kannst du landen. Und dann gibt es eine Funkstörung, der würde so gerne auf Landebahn 5. Aber er sagt, nein, das ist Taulo, du musst auf die 4. Weil die 5 ist die Startbahn, die haben wir umgedreht. Der Wind hat sich gedreht, die ist jetzt nicht mehr Landebahn, die ist Startbahn geworden. Du musst auf die 4. Und er nimmt trotzdem die 5. Und kollidiert mit einer Maschine. Das würden wir dann sagen, ja, dann musst du die Konsequenzen tragen. Wenn du einfach das machst, was du möchtest, dann musst du auch die Konsequenzen von dem tragen, was du tust. Das ist doch ganz normal, oder? Das ist im Leben so und das ist in der Ewigkeit auch so. Aber weißt du, ich habe ja gerade gelesen in Johannes 3, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. Und das sieht man auch hier. Er lässt die beiden nicht einfach laufen, sondern er geht ihnen hinterher und sagt erstmal, wo seid ihr eigentlich? Wo bist du? Und heute Abend ist das auch, das ist so eine Art Funkspruch in deinem Lebenscockpit. Sag mal, wo bist du eigentlich? Da fragt Gott, wo stehst du eigentlich? Auch in Verbindung mit mir. Wo ist dein Leben? Wo bist du? Weil ein ureigenes Interesse, Kontakt mit dir aufzunehmen. Auch heute Abend. Du bist nicht umsonst heute Abend hier. Und dann kommt die ganze Misere. Das ist ja eins der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, was wir hier gelesen haben. Und gleichzeitig auf diesem dunklen Hintergrund schreibt Gott die hellste Heilsgeschichte, die man sich vorstellen kann. Ich bin fasziniert, dass, wisst ihr, das ist ein roter Faden, der zieht sich durch die ganze Bibel durch. Aber wir sind ja auf Seite 3 und schon macht Gott deutlich, was sein Plan ist. Und zwar direkt nach dem Sündenfall. Das fasziniert mich einfach an einem wunderbaren Schöpfergott. Aber du siehst hier, wie die beiden sich verhalten. Ja. Sagt Gott, hast du gegessen von dem Baum, wo ich gesagt habe, sollst du nicht? Die Frau. Ja, sag mal, kennen wir doch, oder? Verantwortung übernehmen? Nein. Hier, da sind die Umstände, hier hatte ich Probleme, das war was. Zack, ich sag mal, das, was wir im menschlichen Zwischenleben erleben, das ist hier in wenigen Versen aufgezeichnet. Adam verweist auf seine Frau. Die Frau verweist auf die Schlange. Und was mich fasziniert ist, Gott lässt das mit sich machen. Er sagt nicht, stopp mal, Adam, Moment, Moment mal. Ich hatte dir doch ganz klar gesagt, da war Eva noch gar nicht da. Und er geht weiter zu der Frau und dann sagt er hier die Schlange. Und dann sagt er nicht, Eva, mal, Moment mal, der Adam hatte dir das doch erklärt. Sondern er packt die Sache direkt am Kopf und nimmt sich den Gegenspieler Gottes vor. Und deklariert das Ganze im Grunde zur Chefsache. Das ist etwas, was mich fasziniert. Weil Gott genau wusste, wir kommen selbst aus unserer Misere nicht mehr raus. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir das auch ganz genau. Wir wissen, dass wir so vor Gott nicht bestehen können. Wir wollen uns das nicht so zugestehen, weil wir davor Angst haben. weil wir uns auch lieber beruhigen, als dass uns jemand nachher noch Sorge macht, dass mein Landeanflug vielleicht nicht so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Aber ihr Lieben, ich wünschte, es käme eine gewisse Ehrlichkeit auf. Und du weißt, du hast Dinge auf deinem Kerbholz. In deinem Einkaufswagen sind Sachen drin, die musst du am Ende an der Kasse bezahlen. Und für unsere eigene Schuld können wir nicht aufkommen. Wir brauchen jemanden, der für uns zahlt. Und das ist etwas, was Gott sofort auf der nächsten Seite deutlich macht. Er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen deiner Nachkommenschaft und meiner Nachkommenschaft. Jetzt gibt es im Grunde zwei Familien. Die eine, die Gott gehorchen, dem Funkspruch Gottes, dem Schöpfergott. Und du kannst dich nicht neutralisieren. Du kannst nicht sagen, mich geht das alles gar nichts an. Das wird nicht mehr, jedenfalls schon gar nicht mehr nach heute Abend. Kannst du nicht mehr neutral werden. Und wenn du sagst, ich stelle mich nicht auf Gottes Seite, bist du sofort auf der anderen Seite. Gott erwartet von dir, dass du Position beziehst. Und er sagt, es gibt jetzt genau zwei Familien, aber ich werde dir sagen, wie das ausgeht. Er, und damit ist Jesus Christus gemeint, jetzt schon, das muss man sich vorstellen, er wird dir, dem Gegenspieler Gottes, den Kopf zermalmen. Damit macht Gott deutlich, ich werde dafür Sorge tragen, dass das, was jetzt gerade hier passiert ist, wieder in Ordnung gebracht wird. Das, damit verbürge ich mich sofort. Er wird dir den Kopf zermalmen. Und da weißt du auch sofort, wenn du nicht auf der Seite Gottes stehst, dann stehst du auf der Seite des Verlierers. Weil Gott sich selbst vorgenommen hat, diese Dinge zu regeln. Er wird das tun. Und bis heute schreiben wir unsere Zeiten in vor Christus und nach Christus. Es muss was dran gewesen sein. Und das hat Gott selbst in die Hand genommen, hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil er wusste, so wie ein Mörder vor Gericht, zwei Mörder vor Gericht, kann der eine nicht zum anderen sagen, aber ich übernehme die Schuld. Dann sagt der Richter, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, du hast ja selbst einen Mord auf dem Kasten. Und so ist das auch. Wenn wir Sünder sind, dann können wir uns nicht gegenseitig helfen, sondern wir brauchen einen, der ohne Sünde ist. Der könnte uns helfen. Genauso wie wenn du zwei hast, die verschuldet sind. Dann kann der eine nicht sagen, ich zahle die Zeche, wenn sie beide nichts haben. Sondern muss einer da sein, der Geld hat. Und so ist das auch beim Herrn Jesus, bei Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, um für meine Schuld und für deine Schuld, das, was wir verbockt haben im Leben, das, was uns drückt, was uns im Rucksack liegt, wo wir sagen müssen, die Länge trägt die Last, es wird irgendwie immer schwerer. Es gibt so viele Dinge, die würde ich heute anders machen, wenn ich das nochmal machen könnte. Kann ich aber nicht mehr, das Leben ist vorbeigeflogen. Diese Schuld, diesen Rucksack, den habe ich am Kreuz von Golgatha abgestellt. Ich bin nicht besser als du. Keineswegs. Mein Einkaufswagen ist vielleicht viel voller als deiner. Aber trotzdem hat ihn schon jemand bezahlt. Und das macht mich leichtfüßig. Das macht mich auch sorglos gegenüber Gott, weil ich weiß, dass ich überhaupt keine Angst haben brauche, weil er sich um meine Sachen gekümmert hat. Gott möchte sowieso überhaupt nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Das ist nicht seine Art. Sonst hätte er nicht das Liebste, was er hatte, seinen Sohn, in die Welt gegeben, damit er am Kreuz für Sünden sterben konnte. Mit seinem Blut hat er alles reingewaschen. Es macht mich wahnsinnig glücklich, weil es so viel gibt. Ich wüsste ja nicht, wohin mit meinem Leben, wenn es diesen Platz nicht gäbe. Das ist dieser Platz, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dass man die Blackbox resetten kann. Einfach auf Null stellen. Indem du sagst, Herr Jesus, irgendwie bin ich bis jetzt in die falsche Richtung geflogen. Und ich merke auch, wenn das so weitergeht, um in der Sprache, in der klaren Sprache der Bibel zu bleiben, dann landest du in der Gottesferne. Das nennt die Bibel die Hölle. Das tut uns echt manchmal leid, überhaupt davon zu reden, weil wir Angst haben. Weil wir merken, dass auch die Gesellschaft dafür überhaupt nicht mehr offen ist. Ja. Aber trotzdem wäre es fahrlässig, tödlich fahrlässig, wenn wir mit der Wahrheit in der Berg halten würden. Das würdest du uns ankreiden in der Ewigkeit. Da würdest du sagen, sag mal Marcel, du hast da so ein Wohlfühlevangelium gepredigt. Hörte sich nett an. Aber du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Das würdest du mir ankreiden. Das möchte ich nicht. Und außerdem steht Gott heute Abend in seiner liebenden Art vor dir und sagt, hey, diese Zwischenlandung, die hat einfach mal dazu geführt, dass du mal eben Ruhe hast. Dass du mal eben drüber nachdenkst. Du hättest dir sonst die Zeit nicht genommen. Und ich möchte ganz klar zu dir sprechen, zu dir ganz persönlich und dir sagen, es geht mir um dein Leben. Ich hab dich lieb. Aber wenn das so weitergeht, dann gehst du verloren. Das möchte ich nicht. Dafür habe ich meinen Sohn gesandt. Der hat das, was du verbockt hast in deinem Leben, alles getragen. Es wäre so einfach zu sagen, Herr Jesus, vielen Dank dafür. Ich vertraue dir. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Auf die Zusagen des Wortes Gottes setze ich einfach meinen Fuß und glaube daran, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und weiß, endlich das, was wir uns schon lange wünschen, haben wir Frieden mit Gott. Dieser Lebensflughafen mit diesen Zahlen, 7,7 Milliarden Menschen aktuell, 370.000 Geburten, 150.000 Landungen, 125.000 Abtreibungen, 2.191 Selbstmorde, jeden Tag. Da merken wir, und wenn wir die Zeitung aufschlagen, irgendwie, die ganze Kiste dreht sich in die falsche Richtung. Du siehst diese Ratlosigkeit. Da wird es Zeit, dass du jedenfalls für dich selbst einen Punkt in deinem Leben kennst, wo du den Herrn Jesus wirklich für dich persönlich in Anspruch nimmst, wo du sagst, ich anerkenne, und das fällt uns so schwer, weißt du, da müssen wir den Kopf unter den Arm nehmen und das Ich beiseite stellen. Ich kriege es vor Gott nicht geregelt. Und das ist das, was uns schwerfällt. Wir würden das so gerne. Aber ich sag dir, diese ganzen guten Werke, die auf der anderen Seite liegen, wiegen nicht das auf, was du falsch gemacht hast. Und das ist auch ganz logisch, sieh mal, wenn etwas zwischen uns im menschlichen Bereich steht, dann kannst du nicht einfach sagen, komm, hier ist ein Blumenstrauß, ist die Sache geklärt. Nein, das akzeptieren wir selber auch nicht. Wie viel weniger kann Gottes, der heilig, gerecht, sinnlos ist, einfach so akzeptieren? Dann wäre Christus in uns gestorben. Gott sei Dank ist er das nicht. Und ich wünsche von ganzem Herzen, und die sich hier regelmäßig treffen, die heute schon für dich gebetet haben und das auch weiterhin tun werden, wünschen sich von ganzem Herzen, dass die Botschaft der Bibel mit voller Wucht in dein Herz knallt, dass du keine Ruhe mehr bekommst, dass du denkst, meine Güte, wenn das wirklich stimmt, und es stimmt, dann habe ich echt ein Problem. Aber die Lösung ist gleich dabei. Wenn du mit deiner Maschine auf den Boden geknallt bist, abgestürzt bist und nicht mehr weißt, wie du raufkommen sollst, da ist der Mann, der dir helfen kann. Der das sowieso schon die ganze Zeit wollte. Aber du bist ihm irgendwie aus der Schule gelaufen. Bis heute. Vielleicht ist das auch nicht das erste Mal, dass du das hörst. Und irgendwie rennst du immer wieder weg. Und sagst, nein, das möchte ich aber nicht. Ach, mach das doch nicht mehr. Denn irgendwann wirst du vor Gott stehen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und da wird er dich fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Da wird er nicht sagen, was hast du gemacht an guten Dingen, sondern was hast du mit meinem Sohn gemacht? Was hast du mit der Botschaft gemacht am 8.10.19? Als das in aller Klarheit, in deutlichem Ernst nochmal vorgestellt worden ist. Was hast du damit gemacht? Ich hatte da ganz gezielt in dein Cockpit reinsprechen wollen. Und du hast doch leise gedreht. Mach das doch bitte nicht. Sondern mach sofort ernst. Nimm die Botschaft der Bibel ernst. Und nimm das auch für dich in Anspruch. Ich kann dir sagen, du wirst nie freier werden, als wenn du Jesus Christus deine Schuld bekennst, deinen Rucksack am Kreuz von Golgatha abstellst und sagen kannst, ich habe eine Menge Mist gemacht, aber das ist jetzt alles bezahlt. Der ganze Rucksack, ich gehe leichtfüßig durchs Leben, nicht weil ich besser bin. Keiner von uns Christen ist besser. Aber eins soll ich dir sagen, Christen sind, da bin ich unendlich dankbar für, besser dran. Und das ist das, was wir dir von ganzem Herzen wünschen, dass du auch besser dran wirst. Dass du ihn, den Herrn Jesus, kennenlernst. Weil er ist eine wunderbare Person, ist eine begeisternde Person, eine, die glücklich macht. Einer, der für dich alles gegeben hat, damit du glücklich werden kannst. Geschenkt hast. Wir sind dankbar, dass wir die Bibel frei in Händen halten dürfen, dein Wort, und dass wir darin lesen können, was du für einen Heilsplan für jeden von uns bereitgestellt hast. Dir liegt an uns, an jedem von uns. Dir tut es leid, wenn man immer noch alleine durchs Leben geht, die ganze Last alleine tragen muss. Du würdest so gerne helfen. Schenk doch auch heute Abend, dass dieser Funkspruch ins Lebenscockpit Einzelner dazu beiträgt, dass man sich wirklich vertrauensvoll und dankbar an dich wendet. Wir möchten dir herzlich danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, die ganze Schuld auf dich genommen hast, obwohl du keine Schuld hattest. Nur um der Weg zu Gott zu werden, damit wir sagen können, dass wir Frieden haben mit Gott. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und auch für diesen Abend und bitten dich nachhaltig auch um deinen Segen. Ich möchte dich auch darum bitten, dass du jeden Einzelnen jetzt auf dem Weg nachher nach Hause bewahrst und gibst, dass alle wohlbehalten ankommen. Amen.
Amen.
Ja, vielleicht nehmen Sie noch mal einen ganz kleinen Moment Platz. Ich möchte mich bedanken dafür, dass Sie das so lange ausgehalten haben. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer das Angenehmste ist. Und sehen Sie mir das einfach nach, dass es uns so sehr am Herzen liegt, Ihnen das zu sagen, was die Bibel, die Wahrheit des Wortes Gottes vorstellt. Ich möchte gerne nochmal an diesen Büchertisch erinnern. Nehmen Sie sich eine Bibel mit, fangen Sie an zu lesen, damit der Funksprung nicht abreißt. Und es gibt auch eine Internetseite, passend zu dem Thema, erdlandung.info. Da haben Sie die Gelegenheit, den gestrigen Abend, der ja unter dem Thema stand, warum Gott Mensch wurde, und den heutigen Abend nochmal anzuhören. Ich selbst und viele meiner Freunde und Brüder hier und Geschwister sind gern bereit, das ein oder andere Gespräch zu führen. Wenn Sie dazu Zeit und Lust haben, würden uns sehr darüber freuen. Ich sage immer gleich dabei, dass wir nicht meinen, dass wir alles besser wüssten, geschweige denn, dass wir alles wüssten, aber dass wir zumindest immer den Anspruch haben, Fragen auf Grundlage der Bibel zu beantworten. Vielleicht möchtest du auch später nochmal mit mir in Kontakt treten. Dazu habe ich einfach ein paar Karten hinten auf den Büchertisch gelegt, eine Visitenkarte, die kann gerne mitgenommen werden. Und dann wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen, alles Gute und ganz herzlichen Dank, dass Sie der Einladung Folge geleistet haben.